Achtung! In dieser Folge thematisiere ich unter anderem Tierquälerei sowie physische Gewalt und Mord. Für viele Menschen bedeutet Liebe ein großes Glück. Haben sie dieses erst einmal gefunden, halten sie daran fest, sowohl in guten als auch in schlechten Zeiten. Doch immer mehr einst glückliche Paare lassen sich eines Tages scheiden. In Deutschland ging im Jahre 2020 jede dritte Ehe in die Brüche. Trennungen sind jedoch schmerzhaft und nicht selten teuer, sodass sich einst ein Mann in Texas eine andere, unkonventionellere Methode überlegte, sich seiner Ex-Geliebten zu entledigen. Und damit herzlich willkommen zur 18. Folge Tod und Sünde. Der Fall, über den ich euch heute berichten möchte, ist der bisher älteste in diesem Podcast. In der Regel gestaltet dies die Recherche relativ schwierig. Im Laufe der Jahrzehnte werden Fakten aufgeweicht oder neue Dinge hinzugedichtet, um die Geschichten am Lagerfeuer noch gruseliger erscheinen zu lassen. Ich gebe mir jedoch stets Mühe, hier nur Belegbares wiederzugeben, daher nahm das Ausfiltern der Informationen durchaus einiges an Zeit in Anspruch. Nicht zuletzt mit ein Grund, warum die heutige Folge ein wenig kürzer ausfällt. Wir reisen zunächst gute 150 Jahre zurück, in eine ereignisreiche Zeit. Im damaligen Texas, USA, siedelten viele Menschen aus allen Ecken der Welt. Sowohl Städte als auch Familiennamen waren häufig nicht englisch, und selbst bis heute gibt es vereinzelt Ecken in Texas, wo noch manch einer Texasdeutsch, ein Überbleibsel aus jener Zeit, beherrscht. Mit der Industrialisierung im 18. Jahrhundert kam die Eisenbahn. Dörfer wurden nun miteinander verbunden, man trieb Handel, und so wuchsen mit der Population langsam aber sicher auch die Städte. Auch Familie Ball war entscheidend an der Gründung einer dieser Siedlungen beteiligt. Allerdings sind es vor allem die Taten einer ihrer Söhne, an welche man sich bis heute erinnert. Als der Alligatormann ging Joe Ball in die Geschichte ein. Doch bevor es losgeht, möchte ich wie immer auf meinen Instagram-Account hinweisen. Dort versorge ich euch mit Bildern und Zusatzinfos zu den einzelnen Fällen. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes oder sucht direkt in der App nach tus.podcast. Ich würde mich außerdem sehr über eine positive Bewertung freuen, auf welcher Plattform auch immer du dies gerade hörst. Besten Dank. Joe Balls Eltern, Francis, genannt Frank, und Elizabeth stammten aus dem Elsass im Nordosten Frankreichs. Wie viele andere Familien auch, suchten sie in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts das große Glück in den entfernten USA. Sie ließen sich in einer kleinen Siedlung namens Elmendorf, nur wenige Kilometer südöstlich von San Antonio, nieder, wo sich Frank als Geschäftsmann selbstständig machte. Zunächst handelte er mit so ziemlich allem, doch schnell spezialisierte er sich auf den Verkauf von Baumwolle. Ein Kredit ermöglichte es ihm schließlich, eine Egreniermaschine zu erwerben. Hierbei handelte es sich um eine recht neue Erfindung, mit welcher sich Baumwolle deutlich effizienter entkörnen ließ als von schmutzigen Sklavenhänden. Auf den Rassismus und die Sklaverei in den Südstaaten komme ich später noch zu sprechen. Als Elmendorf im Zuge der Industrialisierung an das Eisenbahnnetz angeschlossen wurde, kamen immer mehr Menschen in das verschlafene Nest, welches neben Baumwolle auch Ton und Ziegelsteine exportierte. Auch Familie Ball profitierte von dem Boom ihres Rohstoffes, erwirtschaftete ein kleines Vermögen und investierte dieses wiederum in Wohnraum und Arbeitsplätze. Am 7. Januar 1896 kam ihr zweiter Sohn Joseph, genannt Joe, zur Welt. Über seine Kindheit ist nur wenig bekannt, sie soll unauffällig und normal gewesen sein. Mit seinen insgesamt 8 Geschwistern lebte Ball bei seinen Eltern und entwickelte wohl schon früh ein Faible für Schusswaffen. In Texas weder damals noch heute ungewöhnlich. Innerhalb der Familie war Joe für seine Treffsicherheit bekannt und wurde dafür durchaus bewundert. Zunächst half er in der Baumwollfabrik seines Vaters aus, doch als die USA 1917 in den Ersten Weltkrieg eingriffen, wurde auch der 21-jährige Joe nach Europa an die Front geschickt. Das Grauen des Krieges geht wohl an niemandem spurlos vorbei, und wer das Glück hat, die Gefechte zu überleben, leidet nicht selten den Rest seines Lebens an psychischen Folgen. Doch während es heutzutage wenigstens Möglichkeiten gibt, seine Traumata zu therapieren, so wurden die Veteranen damals noch sich selbst überlassen. Auch Joe Ball war wohl nicht mehr derselbe, nachdem er 1919 ehrenhaft aus der Army entlassen wurde. Er kehrte nach Elmendorf in Texas zurück, welches inzwischen stolze 700 Einwohner zählte und wo er zunächst wieder in der Fabrik seines Vaters aushalf. Vor allem in den ländlichen Regionen hatte man stets viel Alkohol konsumiert, es war stellenweise die liebste Freizeitbeschäftigung der arbeitenden Bevölkerung. Doch wie bereits in anderen Folgen erwähnt, wurde dieser 1919 von der US-amerikanischen Regierung verboten, was für zahlreiche Probleme sorgte. Auch die Menschen in Elmendorf waren nicht bereit, auf ihr liebstes Rauschmittel zu verzichten, doch sämtliche Kneipen waren geschlossen worden. Da kam Joe eine geniale Idee. Er brannte nun heimlich eigenen Alkohol, sogenannten Moonshine, welchen er aus einem Truck heraus an die durstige Bevölkerung Elmendorfs verkaufte. Als die Prohibition 1933 endete und die Droge wieder legal wurde, hatte Joe als Dealer bereits gutes Geld ansparen können, um sich mit einer eigenen Kneipe offiziell selbstständig zu machen. Direkt am Highway 181, welcher die Städte San Antonio und Corpus Christi miteinander verbindet, eröffnete Joe Ball 33 das Sociable Inn. Ein Gasthaus, welches sowohl über zwei Schlafräume im hinteren Teil als auch einen großen Schanksaal verfügte. Hinter dem Gebäude gab es zudem einen großen Garten, in welchem regelmäßig Hahnenkämpfe veranstaltet wurden, um zusätzlich Gäste anzulocken. Zwar hatte die Sklaverei bereits 1865 offiziell geendet, dennoch sahen sich viele Afroamerikaner in den darauffolgenden Jahren in einem System der Zwangsarbeit gefangen. Auch Joe stellte einen Schwarzen ein, welchen er stets die Drecksarbeit machen ließ. Clifton Wheeler reinigte Hühnerställe, Schlafräume, die Bar und Joe ließ sich auch regelmäßig von ihm chauffieren. Hatte dieser mal wieder zu tief ins Glas geschaut, so ließ er seinen Angestellten auch gerne mal tanzen, indem er ihm mit seinem Kaliber 45 Revolver wiederholt zwischen die Füße feuerte. Die Weltwirtschaftskrise der 20er und 30er Jahre hatte dafür gesorgt, dass viele Menschen nun ohne Arbeit dastanden und Joe Ball profitierte auch hiervon. Statt nur nach dem Feierabend zu trinken, verirrten sich immer häufiger auch tagsüber durstige Kehlen in Sociable Inn, sodass schon bald zusätzliches Personal eingestellt werden musste. Wie günstig, dass sich unmittelbar gegenüber eine Bushaltestelle befand, wo Joe nun regelmäßig junge, attraktive Frauen ansprach und einen Job in seiner Taverne anbot. Zudem trennte er sich von den Hähnen, welche er bisweilen zur Belustigung der Gäste hatte bis aufs Blut kämpfen lassen, und hob stattdessen eine riesige Grube hinter dem Gasthaus aus, um welche er einen 3 Meter hohen Zaun errichtete, denn wer hier zukünftig wohnen sollte, hatte scharfe Zähne und einen langen Schwanz anstatt Schnabel und Federn. Obwohl Texas eher für sein trockenes Klima bekannt ist, gilt der Südosten als verhältnismäßig grün. Es gibt einige starke Regenfälle im Jahr, sodass teilweise Flüsse über die Ufer treten und sich das Wasser seinen Weg ins Inland bahnt. Und mit ihm seine Bewohner. Gemeinsam mit zwei Freunden machte sich Joe im Jahre 1934 auf den Weg zu einer dieser Stellen, welche Tage zuvor vom Regen überflutet worden war. Nur wenige Kilometer außerhalb von Elmendorf fing der Barbesitzer 5 Alligatoren und brachte sie im frisch errichteten Gehege hinter dem Sociable Inn unter. Alle paar Wochen mussten die wilden Tiere gefüttert werden und der Geschäftsmann ließ seine Gäste gegen eine Gebühr dabei zusehen. Einer von ihnen beschrieb diese Abende einst als Saufgelage, bei dem teils auch lebende Hunde und Katzen den hungrigen Mäulern zum Fraß vorgeworfen wurden. Unter tosendem Beifall der zahlenden Kundschaft. Niemanden schien die Grausamkeit dabei zu stören, erst recht nicht Joe. Er hatte im Krieg weitaus Schlimmeres erlebt. Schon bald hatte das Sociable Inn durch sein makabres Unterhaltungsangebot eine gewisse Bekanntheit in der Gegend erlangt und noch im selben Jahr begann Joe Ball, eine Affäre mit seiner Angestellten Minnie Gotthard. Für den Barbesitzer schien die nächsten 3 Jahre alles super zu laufen, doch im Sommer 37 tat sich letztendlich ein Problem auf. Er verliebte sich in eine andere seiner Angestellten, Dolores Goodwin. Diese ging tatsächlich eine Beziehung mit ihm ein, obwohl der temperamentvolle Trunkenbold einst eine Glasflasche nach ihr geworfen hatte. Seit diesem Tage zierte eine lange Narbe, vom Auge bis zum Hals, das einst hübsche Gesicht der Anfang 20-jährigen Dolores. Womöglich war dies der Grund, warum Joe sich bereits Monate später einer weiteren Frau zuwandte. Auch Hazel Brown kellnerte neuerdings im Sociable Inn und mit ihr kam Joe nun endgültig ins Schwitzen. Mit allen drei Frauen hatte Joe, mehr oder weniger öffentlich, was am Laufen. Sie alle arbeiteten in seiner Bar und keine von ihnen schien die Absicht zu haben, in nächster Zeit etwas daran ändern zu wollen. Zu allem Überfluss war seine Affäre Minnie Gotthard auch noch schwanger geworden, dabei war er doch mit Dolores zusammen. Das Ganze wuchs ihm über den Kopf, es war an der Zeit, tätig zu werden. Im Juni 1937 plante Joe einen romantischen Abend mit Minnie. Die beiden ließen sich von Clifton Wheeler nach Corpus Christi an der Ostküste fahren, wo sie es sich abseits am Strand gemütlich machten, um den Sonnenuntergang zu bestaunen. Doch als Minnie ihren Kopf abwandte, zog Joe plötzlich einen Revolver und schoss seiner schwangeren Ex-Geliebten in die Schläfe. Anschließend eilte er zurück zu Clifton und befahl diese mit vorgehaltener Waffe, ihm beim Vergraben des Körpers zu helfen. Als die Grube tief genug war, rollten die beiden Minnies Leiche hinein und bedeckten sie mit Sand, bevor sie sich in den Wagen setzten und nach Elmendorf zurückkehrten. Den Eltern der 22-jährigen Minnie ließ Joe einen Brief zukommen, in welchem er behauptete, sie habe ein schwarzes Baby geboren und sei daraufhin beschämt aus der Stadt geflohen. Auch hier wird wieder einmal deutlich, wie tief der Rassismus derzeit noch in den Köpfen der Menschen verwurzelt war, denn Minnies Eltern schienen sich mit der Erklärung zunächst zufrieden gegeben zu haben. Nur wenige Monate später heiratete Joe seine Dolores, welcher er eines Nachts im Vollrausch den Mord an Minnie gestand. Doch da ihr Ehemann für sein loses Mundwerk und seine Suffgeschichten bekannt war, hielt Dolores es bloß für einen makaberen Scherz und sprach das Thema auch nicht erneut an. Auch nicht, als über das Jahr 1938 hinweg einige weitere von Joes Kellnerinnen plötzlich über Nacht verschwanden. Dieser hielt stets dieselben Ausreden parat, sie seien eh nur auf der Durchreise gewesen und hätten wohl irgendwo in einer größeren Stadt einen neuen Job angenommen. Möglicherweise kam Joe hier eine langjährige Freundschaft zugute. Deputy John Clevenhagen, welcher den Barbesitzer zum Verbleib der jungen Frauen befragte, war ein guter Freund der Familie. Schon als Teenager waren die beiden gemeinsam jagen gegangen und so kam es, dass man keine weiteren Nachforschungen anstellte, obwohl eines der Mädchen sogar ihr teures Lieblingskleid im Sociable Inn zurückgelassen hatte. Noch immer hielt Joe seine Wildtierfütterungen im Hof hinter dem Gasthaus ab, Gerüchte begannen die Runde zu machen. Spätestens nachdem Dolores im Januar 38 bei einem Autounfall ihren linken Arm verloren hatte, war sich so manch ein Bewohner Elmendorfs sicher. Neben Hunde, Katzen und Pferdefleisch waren Joes Alligatoren auch durchaus an zweibeiniger Nahrung interessiert. Unterdessen hielt Ball seine Dreiecksbeziehung aufrecht, doch er schien zusehends nervöser zu werden. Im Zuge eines Streits grub Dolores schließlich die Geschichte wieder aus, welche ihr Mann ihr einst im Vollrausch erzählt hatte, wie er ihre Kollegin Minnie Gotthard am Strand erschossen und verscharrt habe. Als Dolores letztendlich damit drohte, ihrer Kollegin Hazel davon zu berichten, sah Joe sich erneut zum Handeln gezwungen. Wenige Wochen später ging ein Anruf beim örtlichen Sheriff ein. Ein Mann beklagte sich über den furchtbaren Gestank, welcher aus einem 200-Liter-Fass im Nachbargarten zu strömen schien. Es handelte sich um den Garten von Joe Balls Schwester. Am selben Abend kam dieser sturzbetrunken ins Zimmer seines Angestellten Clifton Wheeler getorkelt. Er trug ihm auf, mehrere Decken und Alkohol zusammenzupacken und anschließend fuhren sie gemeinsam zu Joes Schwester. Dort luden sie das stinkende Fass heimlich ein und setzten ihre Fahrt fort. Am San Antonio River angekommen, zwang Joe seinen Helfer, ein flaches Grab zu schaufeln, ehe sie sich erneut dem Fass zuwandten. In ihm befand sich Hazel Browns Leichnam. Clifton Wheeler sagte später aus, dass sie, Aussehen und Geruch nach zu urteilen, bereits einige Tage hatte tot sein müssen. Zunächst weigerte sich Clifton, seinem Arbeitgeber zur Hand zu gehen, doch schließlich zersägten sie den Körper gemeinsam, verbrannten Hazels Schädel in einem Lagerfeuer und tranken sich unterdessen den Ekel aus dem Kopf. Als Deputy John Clevenhagen am nächsten Morgen, den 24. September 1938, gemeinsam mit einem Kollegen zu Joes Schwester fuhr, um sich das Fass einmal genauer anzusehen, war dieses bereits verschwunden. Anwohner bestätigten jedoch den unerträglichen Gestank und so fuhren die Beamten zum Sociable Inn, wo Cleven Hagens langjähriger Freund und angeblicher Besitzer des Fasses gerade dabei war, zum Tagesgeschäft überzugehen. Man begrüßte sich freundlich und John ließ verlauten, dass er Beschwerden über ein Fass erhalten habe, welches Joe zeitweise bei seiner Schwester gelagert hätte. Zunächst bot der Wirt seinen Gästen einen Drink an und winkte ab. In dem Fass befänden sich bloß Schlachtabfälle, mit welchen er seine 5 Alligatoren füttere, doch Cleven Hagen ließ nicht locker. Nachdem er wiederholt darum gebeten hatte, sich selbst davon überzeugen zu dürfen, resignierte Joe schließlich. Er trat hinter den Tresen, stürzte ein Bier hinunter und wandte sich schließlich von den Beamten ab. Unbemerkt zog er einen Revolver aus der Geldlade hervor und schoss sich unvermittelt in den Kopf. Und so endete das Leben von Joe Ball. Sein Angestellter Clifton Wheeler wurde unverzüglich zur Befragung nach San Antonio gebracht, wo er sich zunächst jedoch weigerte, Angaben zu machen. Doch nachdem man ihn über zahlreiche Stunden unter Druck gesetzt hatte, gestand er schließlich, Joe bei der Beseitigung der Leichen von Minnie Gotthard und Hazel Brown geholfen zu haben. Er führte die Beamten an jene Stellen, wo man den Afroamerikaner zwang, die stark verwesten Überreste mit bloßen Händen wieder auszugraben. Auch die Berichterstattung verlief alles andere als fair. Zwar sprach man Clifton mildernde Umstände zu, schließlich war er mit Waffengewalt genötigt worden, dennoch waren die Zeitungsartikel mit verurteilendem Rassismus wie auch dem N-Wort gespickt. Joe Balls Grundstück wurde gründlich abgesucht. Zwar fand man in der Nähe der Alligatorengrube eine Axt mit menschlichem Haar und Blut daran, womit die Opfer vermutlich zerteilt worden waren. Allerdings ließen sich keine Beweise dafür finden, dass Joe die Überreste tatsächlich an seine 5 Lieblinge verfüttert hat. Es ist jedoch stark davon auszugehen. Nach Bekanntwerden der Verbrechen meldete sich ein ehemaliger Nachbar und behauptete, Joe bereits im Jahre 36 beim Zerteilen und Verfüttern eines menschlichen Körpers beobachtet zu haben. Er sei jedoch bemerkt und von Ball mit dem Tode bedroht worden, sodass er lediglich in eine andere Stadt zog. Tatsache ist, dass in den Jahren 1937 und 38 zahlreiche von Joes jungen, attraktiven Angestellten quasi über Nacht spurlos verschwanden und nur die wenigsten konnten im Zuge der Ermittlungen ausfindig gemacht und von der Liste der Vermissten gestrichen werden. Die 5 Alligatoren wurden schließlich vom Bundesstaat Texas konfisziert und letztendlich dem Zoo in San Antonio übergeben. Nachdem Clifton Wheeler eine milde Haftstrafe von 2 Jahren wegen Beihilfe und Vertuschung abgesessen hatte, eröffnete er eine eigene Kneipe in Elmendorf. Allerdings sah er sich schon bald sowohl von Anwohnern als auch der Presse zur Flucht genötigt. Was aus ihm wurde, ist nicht bekannt. Man konnte nie aufklären, wie viele Menschen dem Alligatormann tatsächlich zum Opfer gefallen sind. Auch über dessen Motive lässt sich nur spekulieren. Auf der einen Seite hat sicherlich der Erste Weltkrieg seine Spuren in Joes Persönlichkeit hinterlassen, welche vor gut 100 Jahren noch nicht austherapiert werden konnten. Andererseits lässt sich die Entscheidung, einen Menschen zu ermorden, sicherlich nicht mit Traumata erklären oder gar rechtfertigen. Unter Umständen war auch der Tod seines Vaters Frank im Jahre 1937 ein möglicher Trigger. Was auch immer ihn zum kaltblütigen Killer werden ließ, die Treue zu seinen Alligatoren ließ Joseph D. Ball sich nicht nehmen. Und damit bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuhören. Schaut auch gern auf meinem Instagram-Profil vorbei, dort versorge ich euch mit Bildern und Zusatzinfos zu den einzelnen Fällen. Klickt dazu einfach auf den Link in den Shownotes oder sucht direkt in der App nach tus.podcast. Ihr seid auch hoffentlich in der nächsten Folge Tod und Sünde wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut.